auch vielen Dank für die Einladung hier und für die Organisation dieser schönen Tage.
Was ist das denn? Was sonst? Alles noch.
Im Jahr 1920 erscheint das Buch Strategic Camouflage von Solomon J. Solomon. Dieses Buch, eigentlich wollte ich hier das Cover haben, aber es ist nicht da. Es kommt gleich noch. Dieses Buch ist eine rückblickende Bilanz der Tarnungsmaßnahmen im Ersten Weltkrieg. Eine Auswertung von Luftfotografien, geleitet von der Frage, was man auf diesen Fotos alles hätte erkennen können, wenn die auswertenden Einheiten nur richtig geschult worden wären. Das Buch lässt sich als ein detailliertes Lehrbuch für die Konstruktion von Camouflage-Maßnahmen und deren Enttarnung im Hinblick auf zukünftige Kriege lesen. Gleichzeitig zeigt sich in Strategic Camouflage aber auch eine sehr spezifische Form der Betrachtung der Kriegslandschaft und eine Auseinandersetzung mit dem vermeintlichen Wahrheits- oder Realitätsgehalt von Fotografien. Mein Beitrag will sich diesem Landschaftsbegriff und seinen Implikationen annähern und dabei folgende Fragestellungen verfolgen. Welches Landschaftsverständnis liegt Solomons Überlegungen zugrunde? Wie versteht er Darstellung und Bildlichkeit, insbesondere in ihrem Verhältnis zur Realität? Was sind die Besonderheiten der Kriegslandschaft und der militärischen Luftfotografie? Solomon, geboren 1860 und 1927 verstorben, war Maler, ein in London populärer Porträtmaler und Mitglied der Royal Academy. Hier habe ich diese Cigarette Card, ein Zigarettenbildchen aus dem Jahr 1901, das als Zeichen für seine hohe Popularität gewertet werden kann. Bei Ausblick des Ersten Weltkriegs meldete er sich, immerhin schon 54-jährig, freiwillig zum Kriegsdienst, um sich und seine Kenntnisse in den Dienst des Vaterlands zu stellen. Warum hält ein Künstler seine Expertise für kriegstauglich, gar unabdingbar in diesem Krieg? Achso, ich habe hier noch seine Art, seinen Stil als Porträtmaler. Hier noch ein paar Bilder, nur als Eindruck. Im Ersten Weltkrieg wurde bedingt durch die neuen technischen Möglichkeiten, die Aufklärungsflugzeuge und der Einsatz von Fotografie, erstmals der Einsatz von Tarnungstechniken im großen Stil zum Teil der militärischen Strategie. Die technisch erhöhte Sichtbarkeit rief Camouflage als Gegenstrategie auf den Plan, für die künstlerische Expertise in Sachen Farben, Formen, Illusion und Perspektive zum Einsatz gebracht wurde. Die in den eigens gegründeten Camouflage-Einheiten der Armeen beteiligten Künstler entwickelten unterschiedliche Arten von Tarnungs- und Täuschungsmaßnahmen. Dabei kam es vor allem darauf an, die von oben fotografierenden Kameras der Aufklärungsflieger zu täuschen, die im Ersten Weltkrieg in regelmäßigen Abständen die gesamte Front ablichteten. Diese stets auf dem aktuellsten Stand gehaltene fotografische Darstellung der Kriegslandschaft, panoramaartig zusammengesetzt aus unterschiedlichen Fotografien, so wie man das hier sieht. Also der Pilot kommt gerade frisch rein und bringt die neuen Fotos auf dem unteren Foto. Also diese panoramaartig zusammengesetzten Fotografien wurden laufend aktuell gehalten, um Veränderungen und Bewegungen im Feindesgebiet rechtzeitig erkennen und damit geplante Aktionen voraussehen zu können. Auf diese Weise fanden Mosaik und Collage künstlerische Techniken des Fragmentarischen, die Fragmentarisches und Heterogenes zusammenbringen, als instrumentelle Bilder Eingang in die strategischen Zentralen der Heeresführung. Durch die wiederholte Aufnahme derselben Orte wurde im Vergleich der Aufnahmen eine zeitliche Abfolge und Entwicklung darstellbar. Die Fotografie eigentlich paradigmatisch das Medium des Augenblicks, des momentanen Zustands, wurde durch das serielle Prinzip zum Medium beliebig variierbarer Zeiträume zu einem Messinstrument, das es ermöglichte, Entwicklungen zu erkennen und zu dokumentieren. Die bald nach Ausbruch des Krieges auf beiden Seiten der Front gegründeten Camouflage-Einheiten entwickelten fleckige Muster, die aufgemalt auf zu tarnende Gegenstände, Objekte, verstärkt noch zusätzlich durch die Zweidimensionalität der Fotografie, flächig erscheinen ließen. Sie arbeiten mit Netzen, die durch ihre Materialität die Struktur der örtlichen Gegebenheiten imitierten und mit den unterschiedlichsten Arten von Attrappen die Truppenstärke oder Bewegungen simulierten. Es wurde aber auch regelrecht materiell in die Landschaft eingegriffen. Gewässer, die damals Orientierungspunkte für Piloten darstellten, wurden abgedeckt oder ausgepumpt. Im Grabensystem des Stellungskriegs gruben sich die Soldaten in die Erde ein, um geschützt oder weniger sichtbar zu sein. Solomon selbst konstruierte als Teil einer britischen Camouflage-Unit sogenannte Camouflage-Trees, Dummy-Trees oder Observational-Trees. Ein Exemplar dieser Bäume, dieses hier allerdings von deutscher Seite, ist im Imperial War Museum in London ausgestellt. Camouflage-Trees waren Attrappen, hier ist ein paar, waren Attrappen, originalgetreue Kopien an der Front existierender Bäume, in deren Inneren ein Soldat Platz hatte oder ein Periskop eingebaut wurde. Diese Bäume wurden in nächtlichen Aktionen gegen die echten ausgetauscht, um den Kriegsgegner ungesehen beobachten zu können. Hier also ein Konstruktionsplan und ein britisches Modell, das nicht ganz so realistisch aussieht, wie ich finde. Solomon hat das Aufstellen eines solchen Baumes, das er auch begleitet hat, zum Sujet eines Gemäldes gemacht, das auch im Besitz des Imperial War Museums ist. Hier endlich das Buchcover. Solomon formuliert die Gründe für die Entstehung von Camouflage im Ersten Weltkrieg folgendermaßen. Ich habe sie hier zum Mitlesen, wobei man sonst vielleicht den Überblick leichter verlieren kann. Camouflage was, in fact, the only possible reply to the introduction of aerial reconnaissance. For from that moment, the battlefield and the landscape, 4 miles behind it, with every incident, every sign of movement or concentration on it, were an open book to that side whose airmen were armed with the all-seeing, all-recording photographic camera. The other side of the hill no longer existed, and art alone could screen man and intentions where natural cover failed. Diese einleitenden Worte zu Strategic Camouflage sind in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert und für Solomons Konzept von Landschaft und Camouflage besonders anschaulich. Deswegen ist es lohnend, die kurze Passage im Detail und in ihren einzelnen Formulierungen zu analysieren. Solomon konstatiert eine radikale und weitreichende Veränderung des Schlachtfeldes durch die technischen Möglichkeiten seiner Wahrnehmung und Repräsentation. Er postuliert eine historische Kehrtwende, for from that moment, durch den militärischen Einsatz von mit Kameras ausgestatteten Flugzeugen. Mit seiner Betonung der Interrelation von technischem Medium und Kriegsgeschehen nimmt Solomon gleichsam eine These des französischen Philosophen Paul Virilio vorweg, der sich seit den 1970er Jahren mit den Verflechtungen von Medien, Technik und Krieg beschäftigt. Laut Virilio ist, Zitat, die Geschichte der Schlachten zunächst die der Metamorphosen ihrer Wahrnehmungsfelder, Zitat Ende. Es gehe, wie das Zitat, im Krieg weniger darum, materielle, territoriale, ökonomische Eroberungen zu machen, als vielmehr darum, sich der immateriellen Felder der Wahrnehmung zu bemächtigen, Zitat Ende. Solomon beschreibt die Landschaft aus der Perspektive der mit Kameras gerüsteten Aufklärungsflugzeuge als Open Book. Damit wird die Kriegslandschaft zu etwas Lesbarem, einem Komplex von Zeichen, die mit dem entsprechenden innovativen Equipment aus der Luft wahrnehmbar und analysierbar werden. Landschaft wird als Zeichensystem verstanden, das durch die neuen technischen Möglichkeiten von seinem Natural Cover entkleidet wurde. Durch den überlegenen Blick von oben werden die Beschränkungen der ebenerdigen Perspektive überwunden. Diese hatten vormals verhindert, dass man the other side of the hill sehen und damit auch lesen, das heißt die eingeschriebenen Bedeutungen, die hinter dem Hügel verborgen lagen, entziffern konnte. Die Perspektive, ob ebenerdig oder aus der Luft, ist entscheidend für das Wissen über den Kriegsschauplatz. Mehr noch, die richtige Perspektive ermöglicht sogar prognostisches Zukunftswissen, nämlich die Fähigkeit, Intentions zu durchschauen und damit Bewegungen des Gegners vorherzusehen. And art alone, schreibt er, hier steht, and art alone could screen man and intentions when a natural cover failed. Das englische Wort screen, hier als Verb im Sinne von verdecken gebraucht, ist insbesondere als Substantiv doppeldeutig, denn der Screen hat zwei Seiten. Ein Screen ist ein Schirm, der mit seiner einen der inneren Seite vor Blicken schützt. Mit seiner äußeren Seite bildet er die Projektionsfläche, auf der etwas gezeigt und abgebildet werden kann. wie eine Kinoleinwand, auf der wir gerade deswegen so klar sehen können, weil wir nicht hinter sie blicken können. Verwunderlicherweise ist das englische Wort Art hier mitten im Satz groß geschrieben, als handelt es sich um einen Eigennamen oder um eine respektvolle Anrede. Was sagt die Großschreibung über Solomons Verständnis von Kunst aus? Der Kunsthistoriker Ernst Gombrich kritisierte 30 Jahre später eine normative, konservative Kunstauffassung, die er in dieser Großschreibung ausgedrückt sah. Er schreibt, there is no such thing as art. For art with a capital A has come to be something of bogey and fetish. Gombrichs Kritik kann wohl mit einiger Berechtigung auf Akteure wie Solomon bezogen werden. Als Mitglied der Royal Academy of Arts und Vertreter einer konservativen Auffassung, die der Kunst mit dem großen, schweren A eine besondere Würde zu verleihen glaubte. Die Rolle, die Solomon in diesem Zusammenhang der Kunst zuschreibt, ist sowohl eine kompensierende, where natural cover fails, als auch eine im Sinne des Screens verbergend gestaltende. Wo die Natur versagt und nicht mehr in der Lage ist, den Menschen zu schützen, greift die Kunst, allein die Kunst, art alone gestaltend in die Landschaft ein. Die Kamera, all seeing, all recording, stilisiert Solomon zu einer Art bedrohlich allwissendem Wesen mit beinahe göttlichen Fähigkeiten, das alles registriert und nichts von dem vergisst, was auf der Erdoberfläche geschieht. Solomons Beschreibung der bedrohlichen All-Seeing-Kamera mag dramatisierend beinahe paranoid klingen. Festzuhalten ist aber, dass das von Grund auf veränderte Landschafts-, Natur- und Kunstverständnis, das sich in der neu entwickelten Kombination von Flugzeug- und Kameratechnik formiert hat. Festzuhalten ist dieses neue Kunstverständnis. Entschuldigung, jetzt habe ich mich verhaspelt. Solomons Beschreibung der bedrohlichen All-Seeing-Kamera mag dramatisierend oder paranoid klingen. Festzuhalten ist aber das von Grund auf veränderte Landschafts-, Natur- und Kunstverständnis, das sich in der neu entwickelten Kombination von Flugzeug- und Kameratechnik formiert hat. Die Landschaft ist eine lesbare, dechiffrierbare Größe, die Natur versagt in ihrer Schutzfunktion und der Kunst kommt in dieser grundveränderten Wahrnehmungskonstellation eine kompensierende und gestaltende Aufgabe zu. Zur Verdeutlichung der Erschütterung dieser Vorstellung von menschlicher Wahrnehmung untersucht die Wissenschaftshistorikerin Hannah Rose Schell in ihrer Abhandlung über Camouflage Handbücher der englischen Scouts-Jugendbewegung aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Hier konstatiert sie noch ein statisches und eindeutiges Verständnis von Landschaft, das in Solomons Nachkriegsschrift schon weniger klar ist. So zum Beispiel im Pfadfinderhandbuch von 1912 wird die Landschaft folgendermaßen beschrieben. The country is like an open book. Information is there in the form of signs. They only need to be read. Also Landschaft wird als Zeichensystem konstruiert, das sich prinzipiell problemlos allen erschließt, die als fleißige Scouts ihre Hausaufgaben gemacht haben und die Spuren und Zeichen zu deuten gelernt haben. Im Kontrast hierzu lässt sich die Verlässlichkeit des Sichtbaren für Solomon im Kontext des Krieges, denn Strategien des Täuschens und Verbergens operiert, nicht aufrechterhalten. Solomon versucht zwar, wie wir noch sehen werden, allen Täuschungen zum Trotz mit seinem Buch ein ähnlich eindeutiges Zeichensystem zu etablieren. Dieses jedoch muss an der Uneindeutigkeit der Kriegsrealität immer wieder scheitern. Zugleich wird auch der Status von Fotografien hinterfragt, die von den frühen Theoretikern noch als Medium der Wahrhaftigkeit schlechthin gesehen wurden, wie von Henry Fox Talbot, The Pencil of Nature, was eben auch schon angesprochen wurde. Und im Krieg wird die Fotografie zum Objekt, das intensiv studiert und interpretiert werden muss und doch lauter Fallen bereithält. Selbst Maler sieht Solomon die Kunst in dem durch die Aufklärungsflugzeuge veränderten Wahrnehmungsgefüge dieses Kriegstheaters in einer Schlüsselposition. Das Kriegstheater müsse neu gestaltet, die Luftfotografien richtig gelesen und verstanden werden. Künstler seien für diese neu entstandene Aufgabe deswegen so geeignet, weil sie selbst mit einem komplexen und sensiblen Zeichensystem operieren. Er schreibt in dem Buch: There is no process of thought more exacting or logical than drawing. Every line or combination of lines, every shadow, every nuance has its meaning and its message. Here endeavors by means of cunning art and science have been employed to confuse and prevent suspicion. And no one who has not passed much of his life in the use of line, tone and shadow to produce effects is able, glaube ich, is able to produce effects of solidity on a flat surface. Der Künstler, so wie Solomon mit seiner oben erläuterten Auffassung von Art ihn versteht, beherrscht durch jahrelange Übung seine Ausdrucksmittel perfekt und ist durch seine Expertise in der Lage, mit Linien und Schatten Mitteilungen zu machen und Bedeutung zu generieren. Die Fähigkeit des Malers, auf der Leinwand, also einer Fläche, mit den Mitteln von Linien, Farbe und Schattierung die Illusion von Raumwirkungen zu erzeugen, versetzt ihn umgekehrt auch in die Lage, dreidimensionalen Objekten optisch ihre räumliche Erscheinung zu nehmen. Solomon bezieht sich dabei auf ein Kunstverständnis, das vor allem die Virtuosität einer realistischen, perspektivischen Darstellung betont und davon ausgeht, dass ihr ein eindeutiges Zeichensystem zugrunde liegt. In expliziter Abgrenzung gegenüber den Avantgarde-Bewegungen seiner Zeit. Über The New Movement äußert er sich offen abfällig und bezieht sich dabei vermutlich konkret auf den englischen Vorticismus. Er schreibt, those who have something to say and are capable of saying it are not found in the new movement. That has been left to the feeble few whose work on legitimate and logical lines is so undistinguished and ordinary that they find by standing on their head they can attract attention from the poseurs amongst artistic amateurs. In diesem bissigen Kommentar offenbart Solomon seinen Begriff von Kunst überdeutlich. Er geht aus von einem eindeutigen Beziehungsverhältnis, von etwas zu Vermittelndem, something to say, und der Ausdrucksfähigkeit, das heißt des richtigen Einsatzes der künstlerischen Ausdrucksmittel, to be capable of saying it. Interessanterweise wählt er als Beispiel das Kopfstehen, um die aus seiner Sicht hohle Effekthascherei moderner Kunst zu verurteilen. Offenbar ohne zu realisieren, dass hier buchstäblich der radikale Perspektivwechsel vorgenommen wird, den er selbst in seinen Überlegungen zu Camouflage vollzieht. Sie muss permanent zwischen der Gestaltung der Kriegslandschaft und der Analyse dieser Landschaft aus der Luftperspektive, die sie imaginieren muss, hin und her pendeln. Auch für die Interpretation der Luftfotografie hält Solomon künstlerische Kompetenzen für unabdingbar. Bei seiner eigenen Analyse von Luftaufnahmen, die erfolgreiche Camouflage-Maßnahmen der Deutschen zeigen, stößt er innerhalb der Militärhierarchien immer wieder auf Widerstände. Seine Ausführungen werden nicht ernst genommen. Auf dem Hintergrund der erfahrenen Ablehnung notiert Solomon mit Genugtuung die Bestätigung durch John Singer Sargent, einem der berühmtesten US-amerikanischen Porträtmaler seiner Zeit und ebenso wie Solomon Mitglied der Royal Academy of Arts. Er notiert in seinem Tagebuch, John Sargent, R.A., was in London. Here was a chance of warning the American army not to be deceived as we had been. He came to my studio and went most carefully through the photographs and was quite satisfied that not only my reading of them was correct, but that the camouflage was so clever that only an artist could make an initial logical analysis of the puzzle pictures they presented to the airmen. Die Tatsache, dass der berühmte John Sargent, sein honorabler Titel R.A. für Royal Academician, bleibt nicht unerwähnt, Solomons Beobachtung und Argumentation folgen kann, nutzt dieser im Sinne eines Autoritätsarguments. Gleichzeitig stützt es seinen Einsatz für die unterschätzte künstlerische Kompetenz, die auf einem Foto ganz andere, für Nicht-Künstler unsichtbare Dinge sehen und erkennen kann. Als gedanklich-theoretische Vorarbeit für Solomons Konzept einer lesbaren Landschaft lässt sich seine Auseinandersetzung mit der im 19. Jahrhundert populären Physiognomik verstehen. Von seiner Biografin Olga Somek-Phillips wird der Porträtmaler 1933 als Experte in Sachen Physiognomik beschrieben. Die Physiognomik geht von einem systematisierbaren Zusammenhang zwischen den äußeren Merkmalen eines Menschen und seinem inneren Wesen, also seinem Charakter, seiner Intelligenz oder seiner sozialen Stellung aus. Damit verbunden ist, insbesondere mit dem Aufkommen der Statistik im 19. Jahrhundert, auch der Versuch, anhand der Physiognomie eines Menschen Prognosen über sein Verhalten zu treffen, zum Beispiel, ob er zum Verbrecher werden wird oder nicht. Dazu wurden bestimmte Körpernormen etabliert, die abweichende Körper definieren und klassifizieren. In diesem Sinne kann das menschliche Gesicht auch gelesen werden, ebenso wie das oben erwähnte Open Book der Kriegslandschaft. Die Bedeutungszusammenhänge des menschlichen Gesichts stellt Solomon in seinem Lehrbuch über Ölmalerei, The Practice of Oil Painting, erschien 1910 folgendermaßen zusammen. The eyes set wide apart denote breadth of view. When close together, they give a mean look to the face. And when deep set, they are contemplative. Personal observation will enable you to add to this short list of examples. For in these days of tube saloon carriages, the student has endless opportunity of comparing types and adding to his storage of knowledge of human nature and the facial indices of character and expression. Der Charakter, nicht nur der momentane emotionale Zustand eines Menschen, sei in sein Gesicht eingeschrieben. Man müsse nur die Indizien richtig zu lesen wissen. Besonders wichtig ist diese Fertigkeit für einen Porträtmaler, der professionelle Gesichter erschafft, die vom Bildbetrachter richtig verstanden werden sollen. Der Künstler muss die Sprache, die die Physiognomie des Gesichts spricht, also nicht nur verstehen, sondern auch aktiv beherrschen. Diese Gedanken zur Physiognomie korrespondieren mit dem Prinzip des rezipierenden Entdeckens, Aufdeckens und Lesens der Landschaft, für Camouflage ebenso konstitutiv wie das des gestaltenden Verbergens und Verschlüsselns. Bestimmte physische Gegebenheiten werden als Indikatoren gelesen, die zuverlässige Rückschlüsse zulassen und umgekehrt Anleitungen zur Gestaltung nach den entsprechenden Prinzipien liefern. In der Physiognomie von Gesichtern, ebenso wie bei der Interpretation und Analyse von Luftfotografien und entsprechend bei der manipulierenden Gestaltung der Kriegslandschaft durch die Camouflage. Den Gesichtern von Menschen und Kriegslandschaften ist bei allen Unterschieden offensichtlich eines gemeinsam. Sie werden in ähnlicher Weise als unverständlich, undurchschaubar und trügerisch erlebt. Für die Entwicklung des physiognomischen Wissens im 19. Jahrhundert war, wie Alan Sekulow in The Body and the Archive darstellt, insbesondere auch die Fotografie als Medium von Überwachung und Normierung wesentlich. Die Fotografie fungierte als Medium, das durch das Fixieren der Formen auf einer lichtempfindlichen Oberfläche den Traum vom Lesen der Welt als Buch wahrzumachen versprach, so Sekulow. Mithilfe von Fotografien wurde versucht, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden, Formen und Muster im Seriellen zu erkennen und damit unter strategischen Gesichtspunkten mehr über die Spuren zu erfahren, die Menschen in der Landschaft hinterlassen. Solomon überträgt das physiognomische Prinzip auf die Kriegssituation. Als Porträtmaler betrachtet er die Kriegslandschaft und deren fotografische Darstellung wie ein menschliches Gesicht, in dem man lesen kann. Er schreibt, The landscape in modern war is a collection of significant footprints which lead or mislead. Solomon sieht den Camoufleur als Designer der Kriegslandschaft, der alle Zeichen und Deutungsoptionen im Vorhinein und aus der Luftperspektive imaginiert und mitdenkt. Er versucht, eindeutige Zeichenbeziehungen herzustellen und wirft dafür eine Art Legende, die bei der präzisen Auswertung der Fotografien helfen soll. In das Buch Strategic Camouflage ist auf der letzten Seite als zentrales Element eine Luftfotografie integriert, die sich so auskleppen lässt, dass sie während der Lektüre neben dem Buch liegt. Auf diese Weise ist beim Lesen ohne Umblättern eine direkte Bezugnahme des Textes auf das Bild möglich. Doch was kann man aus dieser Landschaft analog zu den Gesichtszügen eines Menschen herauslesen? Militärische Luftfotografie ist charakterisiert durch ihre Erklärungs- und Interpretationsbedürftigkeit. Eine ungeübte Betrachterin sieht hier auch nicht viel mehr als Formen in Grautönen, die sich als Felder, Wege und Häuser deuten lassen. Dennoch können diese Bilder, wenn sie richtig gelesen werden, wie eine Landkarte den Raum strukturieren und Orientierung bieten. Mit seiner physiognomischen Betrachtungsweise der Landschaft steht der Engländer Solomon in seiner Zeit nicht alleine. Der zu Beginn schon erwähnte Erich Ewald beschäftigt sich in den 1920er Jahren eben, ich habe ihn gar nicht erwähnt, Entschuldigung, beschäftigt sich in den 1920er Jahren ebenfalls mit Luftfotografien und geht in Abhandlungen wie Das Gesicht der deutschen Heimat, Landschaft und Baukunst von 1928, der Frage nach, was die Oberfläche einer Landschaft über den Charakter des Volkes aussagt. Dabei legt er für seine Analyse ein verblüffend naives Fotografieverständnis zugrunde, wenn er beispielsweise in seinem Buch Deutschland aus der Vogelschau Karte und Luftbild vergleicht. Er schreibt, die Karte gibt in klarer Sonderung die einzelnen Gegenstände ihrer Darstellungsart wegen, muss sie typisieren und andeutende Kennzeichen verwerten, die wir erst in der Fantasie zur plastischen Darstellung umbilden müssen. Das Luftbild aber gibt uns die Wirklichkeit in voller Naturwahrheit und lebendiger Anschaulichkeit. Obwohl er für die Luftfotografie also Naturwahrheit postuliert, erklärt er dennoch anschließend ausführlich, wie man das schwierige Lesen dieser Fotografien, die sich keineswegs von alleine erschließen, erlernen kann. Ein Widerspruch, der unaufgelöst bleibt und in vielen Texten zur Fotografie aus der Zeit auffällt. Das, in das Luftbild im Unterricht, auch von Erich Ewald, erklärt er, wie das Lesen von Luftbildern in der Schulbildung vermittelt werden kann. Dabei weist er auf die suggestive Raumwirkung von Schatten auf Fotografien hin. Eine Abbildung verdeutlicht diesen Effekt optischer Täuschung oder vielleicht eher optischer Ambivalenz. Er schreibt, also ich zitiere ihn, wie er dieses Bild beschreibt. Die Abbildung zeigt zwei Abzüge der gleichen Aufnahme, nur in entgegengesetzter Richtung aufgeklebt. Sie geben aber eine vollkommen umgekehrte plastische Wirkung. Wie Sie vielleicht auch sehen. Indem sich die vertieften Stellen des einen Bildes auf dem anderen hoch herausheben, die erhabenen Punkte aber als Vertiefung erscheinen. Die Erscheinung ist auf einen Täuschungsvorgang zurückzuführen, indem man sich unwillkürlich den Bildgegenstand räumlich vorstellt und das auf das Bild fallende Licht als Sonnenlicht annimmt. Jetzt weiß ich nicht, wie das hier funktioniert. Das ist hier an der Wand. Also er bezieht sich darauf, wenn man das eben als Buch liegen hat und je nachdem, wo das Licht herkommt. Und wenn man das umdreht, dann ist der Effekt eben genau umgekehrt. Solomon erklärt detailliert, wie die Fotografien zu lesen sind und an welchen Stellen man auf welche Weise Camouflagemaßnahmen erkennen kann. Mithilfe einer isometrischen Perspektive stellt er die Erhebungen in der kamouflierten Landschaft dar, die durch die vertikale Aufsicht der Luftfotografie nur anhand von Indizien erkannt werden können. Also dass das eigentlich alles gar nicht flach ist, so wie es von oben aussieht, sondern unter dem, was aussieht, wie Felder sich eigentlich Gebäude und Wege befinden, die sich erheben. Als Ausgangspunkt seiner Ausführung legt Solomon zunächst die Grundprinzipien und Grundprobleme der Camouflage dar. Ein wichtiges Kriterium für die Erkennbarkeit von Objekten seien ihre Schatten, die durch die typischen fleckigen Bemalungen nicht verschwinden und insbesondere auf Fotos als schwarze Flecken deutlich zu erkennen sind. Im Abschnitt How Cast Shadows Are Avoided erklärt Solomon Schritt für Schritt, wie Objekte durch graduelles Abflachen so ihre Schatten verlieren. Solche flachen Erhebungen, und hier ein Beispiel der Deutschen, das er auch abdruckt, solche flachen Erhebungen sind von oben gesehen kaum erkennbar. Solomon unternimmt nun den Versuch, den Farbabstufungen und Formen, die auf der Fotografie, also auf der Luftfotografie, die ich als erstes gezeigt habe, die große, zu erkennen, Solomon unternimmt den Versuch, den Farbabstufungen und Formen, die auf der Fotografie zu sehen sind, in einer Legende die entsprechenden Gegebenheiten der Landschaft zuzuordnen. Also hier zeigt er verschiedene Formen von Grau auf der Fotografie und verschiedene Texturen und was es alles sein kann. Also Beton oder Gras oder Bäume und ordnet jedem Grauton eine Textur und eine Helligkeit zu. Er übersetzt gleichsam die unterschiedlichen Graustufen in Materialien, die diese abbilden. Dafür unterteilt er die Oberflächen der Landschaft in Textured Light Absorbent Surfaces wie Gras, Büsche oder Bäume und in Non-Light Absorbent Surfaces wie Straßen, Beton, bearbeitete Erde oder Brachflächen. Um die Fotografien und damit die Kriegslandschaft verständlich zu machen, konstruiert Solomon eine eindeutige, eindimensionale und sehr detaillierte Zeichenbeziehung zwischen den Grautönen des Fotos und der Materialität der Kriegslandschaft. Auffallend ist hier und bei der Erläuterung der Logik des Schattens der dezidierte Lehrbuchgestus. Ein System von Zeichenverhältnissen wird erklärt und damit etabliert und dies folgerichtig wiederholt mit dem Hinweis auf weitere Kriege, für die diese Art von Wissen nützlich werden kann. Für das komplexe und prinzipiell chaotische Kriegsgeschehen suggeriert Solomon dadurch und erzeugt in gewisser Weise tatsächlich Übersichtlichkeit und Verstehbarkeit. Zugunsten der eindeutigen Erkennbarkeit von Zeichen werden Ambivalenzen ausgeklammert und geleugnet. Aber dieses Zeichensystem ist nur scheinbar so eindeutig, denn es ist erstens anfällig für Missverständnisse und Doppeldeutigkeiten, wie Solomon selbst für dieses Bild betont, auf dem das Gras in der Sonne denselben Grauton hat wie eine schattige Straße. Es gibt keine Garantie für eine richtige Deutung des Abgebildeten, auch nicht für jemanden, der alle Regeln der Kunst beherrscht. Und zweitens ist es gerade die Camouflage, die zusätzlich zu den technisch bedingten Unsicherheiten des Mediums ein eindeutiges Zeichenverhältnis unterläuft. Mehr noch, sie macht sich ein angenommenes Zeichenverhältnis zunutze, um es zu unterwandern. Camouflage ist damit, wie Sekula konstatiert, eine Art Sprachspiel, das sich die geltenden Sprachregeln beherrschend in das Zeichensystem einschleicht, Doppeldeutigkeiten produziert und sich zunutze macht. Damit stellt sie das angenommene indexikalische Verhältnis zwischen Abgebildetem und Realität in Frage. Die Auseinandersetzung mit Camouflage, wie sie Solomon betreibt, muss dadurch auch eine Auseinandersetzung mit dem Medium der Fotografie selbst, seiner naiv postulierten illusionären Eindeutigkeit und den Bedingungen menschlicher Wahrnehmung überhaupt anstoßen. Denn was nutzt eine propagierte Naturwahrheit der Fotografie, wenn der Krieg selbst sich als Realität voller Täuschungen erweist? Das angebliche Wahrheitsmedium hat dann keine Realität mehr, die es wahr und treu abbilden kann. Solomon bewegt sich dabei im Spannungsverhältnis zwischen seinem traditionalistischen Kunstverständnis und dem didaktischen Anspruch seines Buches, das das Zeichensystem erst erklärt und etabliert, auf der einen Seite, und der gestaltenden Camouflage der Kriegslandschaft auf der anderen Seite, die als eine Art von Kunst im Raum seine eigenen Annahmen von eindeutigen Interpretationsmustern widerlegt. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für den